Herzlich willkommen zu der 10. Ausgabe und damit ist es eine Jubiläumsausgabe von unserem Fußball-Podcast Pass ins Nüt. Wir sind wieder gut drauf. Wir haben wieder neue Sachen im Rucksack für euch. Wir haben da einiges erlebt die letzten Tage. Es ist auch schon mehr als eine Woche her, seit wir unseren letzten Podcast gemacht haben. Und wir hoffen, dass wir euch wieder mit einem super Thema beglücken können. Heute bin ich derjenige, der auf die Fragen von Nicola eingeht, beziehungsweise auf die Frage eingeht. Ja, Nicola, wieder mal nicht wie geht's, sondern Nicola, du bist richtig gut drauf, oder? Du hast doch ein Erfolgserlebnis gehabt heute, oder?
Guten Abend, Linus. Guten Abend, Zuhörer. Ich weiß nicht, von was du redest, aber das Erfolgserlebnis war, dass wir unseren Termin angebracht haben, wo wir jetzt doch seit ein paar Tagen aus verschiedensten Gründen immer ein bisschen verschoben haben. Darum, der Erfolg von heute ist, dass wir uns hören. Und dass unsere Zuhörer uns auch hören. Wie du schön gesagt hast, bei unserer kleinen Jubiläumssendung. Ja, ich würde sonst gerade mal schnell meine Spontanfrage stellen.
Du weißt ja, jetzt kommt das Ende von unserer Titelmelodie zuerst, oder? Ich tue dich immer ausbremsen, absichtlich.
Ja, hast auch wieder recht. Wie ich letzte Woche gesagt habe, komm, spiel den Scheiß.
Genau, okay. Ja, eben, es ist wie im Fußball, wie in Mannschaften. Spiel den Scheiß, pass endlich, der Pass ist nichts. Let's go! Da sind wir wieder. Nicola ist unterwegs und wieder voll energetisch dabei. Jetzt kannst du stellen, deine Frage. Oder was du auch immer vorhast mit mir.
Also, ich habe mir schon seit Jahren Gedanken gemacht, wenn ich ein Reporter wäre am Spielfeldrand nach dem Spiel, was kann man für eine gute Frage stellen? Weil, wenn du mich zuhörst, was die Reporter mich für Fragen stellen, dann sind die Fragen ja schon recht eintönig. Und dann verwundert sie einem auch nicht, dass die Antworten der Spieler ja total Blabla sind. Nonsens, Phrasen en masse. Wenn die jedes Mal 3 € ins Phrasenschwein reinbuttern, wenn sie Phrasen rauslösen, dann wäre der schon lange explodiert. Darum meine Frage an dich, Linus. Wenn du ein berühmter Sportreporter wärst, was würdest du für Fragen Spieler stellen nach dem Spiel?
Nicola, du hast mich jetzt wirklich voll überrascht mit dem Thema. Allerdings bin ich eigentlich gar nicht so negativ eingestellt jetzt oder positiv. Es hat mich jetzt gerade angeregt, persönlich darüber nachzudenken. Ich habe an diverse Interviews müssen denken mit Fußballern. Und ja, man kann es nicht so richtig gut beantworten, was man dann sollte fragen. Allerdings würde ich sagen, jetzt mal ganz allgemein, würde ich etwas über die Rolle vom Spieler fragen, wie gut er das Ganze, seine Rolle erfüllt hat. Also hat das funktioniert, was er mitbekommen hat quasi. Ich würde das quasi so zu einer Betroffenheitsfrage machen. Und ich würde zuerst mal eine einfache Frage stellen. Ich würde fragen, wie fühlt es sich an, um ihn quasi so wie anzuholen? Wie fühlt es sich an nach dem Spiel? Und dann als zweite Frage würde ich die Frage stellen, wir haben ja wohl Probleme gehabt dort und dort, oder das ist gut gelaufen. Wie haben wir das gemacht? Oder wir haben ja in die Art und Weise würde ich vorgehen. Einfach um ihm quasi nicht irgendeine zu intellektuelle Frage zu stellen über Spielsystem oder sonst irgendetwas. Wir wissen ja beide, nach dem Spiel wird so viel Scheiße gelabert, weil anscheinend die Zustoffversorgung von diesen Fußballspielern hier nicht mehr so gewährleistet ist.
Ja, und dazu kommt ja, dass wahrscheinlich keine Internas rausplaudern. Also ich glaube auch, es macht keinen Sinn, dass man fragt, was jetzt genau Taktik war und was dann die Umstellung war. Und was ich auch eine ganz schöne Frage finde, ist auch, wenn sie fragen, ja, was hat der Trainer in der Pause gesagt? Ja, also ich meine, sorry, schau für deinen Scheiß, würde ich jetzt als Spieler sagen. Aber finde ich einen guten Ansatz. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich würde vielleicht trotzdem etwas über den Spielverlauf fragen oder über Taktik, ohne dass er etwas muss verraten muss. Aber ich finde deinen Ansatz gut, dass du die Frage dann auf den Spieler beziehen tust. Also quasi die Frage personifizieren. Von dem her.
Ja, so meine ich das, ja, genau.
Ja, doch, wie soll ich sagen, das ist doch noch, verspricht eigentlich erfolgreiche Interviews oder erfolgreichere Interviews als die, die man heutzutage amig hört am Fernsehen. Also ganz ehrlich, ich schalte dann ab, wenn die amig schwätzen, weil das ist wirklich so nicht informativ. Und wenn du dich vielleicht zurückmachst, erinnere 2006, wo der Klopp ja Experte war im Fernsehen. Dann hat das ja wirklich total Freude gemacht, um ihm zuhören, was er über das Spiel oder über die Taktik sagt. Und ist schon klar, von einem Spieler darf man das vielleicht nicht in dieser Qualität erwarten, aber zumindest, ich sage jetzt mal etwas zwischen ihnen, zwischen dem Nonsens, wo man heutzutage oft antrifft, und dem super Auftritt vom Club, etwas zwischen ihnen wäre ich schon sehr glücklich.
Mhm. Ja, das hast du jetzt noch gut weitergeführt und weiter erklärt. Mir fällt dazu noch ein, dass ich öppe dir sagt, du sagst, dir löst es öppe dir ab. Mir auch ehrlich gesagt, es sind manchmal zu, wie soll ich sagen?
Banale Fragen.
Ja, was heißt banal? Ich glaube, die Journalisten versuchen auch so ein bisschen Zugang zu finden, und der eine oder andere hat dann quasi in der Situation nicht das Gespür dafür, was jetzt eigentlich eine ideale Einstiegsfrage wäre. Oder, dann gibt es so Plattitüden, dann reden sie wieder über irgendwelche Sachen, wo sie dann schon wissen, was der Spieler ungefähr sagt, und dann wird es total langweilig, oder?
Ja, richtig. Eben darum, die Frage ist ja schon nicht gut, nicht so, dass man irgendwie etwas kann drauf bauen, und darum kommen nachher die Interviews raus. Also ich möchte nur sagen, wenn ich an mich BBC schaue und Gary Lineker ab und zu mal, macht er nicht bei jeder Sendung, aber ab und zu macht er zum Beispiel mit einem Trainer ein Interview. Und er schafft es eben nur schon mit seiner guten Art, mit seinem Lächeln und mit seiner Persönlichkeit. Erzählt er ein bisschen über das Spiel, oder, was er gesehen hat. Aber eigentlich sagt er nachher immer das Gleiche. Zum Frage dann abrunden, sagt er ja immer, you must be delighted. Hast du das auch schon gehört oder auch schon festgestellt?
Ja, aber das ist auch eine gute Art, oder? Dass er quasi,
eben.
Dann geht er von sich aus und erzählt dem Spieler, was er beobachtet hat, oder? Und dann hat der Spieler eben die Möglichkeit, darauf einzusteigen. Das
ist völlig eine offene Frage, ja.
Genau, aber dann kann er auch, wenn er quasi über das Spiel erzählt, wie er das gesehen hat, kann er auch schnell eine einfache Frage dazu stellen, was ist eigentlich dort passiert in dieser Situation, oder was ist in diesen 10 Minuten passiert, was ist mit eurer Mannschaft los gewesen oder so. Könnte man zum Beispiel sagen, oder wenn sie Gegengol bekommen haben oder wenn sie hinten reingedrückt worden sind durch die Offensive von der anderen Mannschaft. Und dann hast du so Anknüpfungspunkte, oder? Und du entlastest den Spieler damit, oder? Weil du einfach bla bla bla, oder? Du erzählst einfach, oder?
Ja.
Was aber auch funktioniert, was ich faszinierend finde, du hast jetzt Gary Lineker hast jetzt genannt, oder? Habe ich es richtig jetzt? Ja, genau.
Ja, das ist der Gary Lineker, Match of the
Day. Ich habe einen anderen Reporter im Kopf, der ist ein Schweizer Reporter, der Michi Wettstein, vielleicht kennst du den, der war früher ein Blickreporter und ist jetzt bei now.ch. Und der macht damit Videos im letzten Grund oder zu Winterthur oder zu St. Gallen oder ist auch mal zu Basel oder ist auch zu Bern mal. Dann geht er in die Katakomben und fragt die Spieler nach ihrem Eindruck vom Spiel. Und er geht einfach an und sagt so, hey, wie fühlst du dich und so, hey, pff. Oder er sagt auch schon, es muss ja eine Erleichterung sein, dass er nicht noch das Goal nicht bekommen hat oder es muss ärgerlich sein, dass er am Schluss noch den Ausgleich kassiert hat. Also, er ist immer bei GC-Spiel, gell? Also, und deswegen habe ich das Beispiel, habe ich auch die Beispiele. Und aber bei anderen schaue ich einen jeweils, wenn Luzern oder Bern oder FCZ spielt, ist ja egal. Und er tut dann ab und zu, je nachdem, führt er das fort und tut dann, nimmt dann auf verschiedene Spielphasen dann, nimmt er Bezug. Und fragt dann eben, was dort passiert ist, was ich vorher schon gesagt habe. Oder er provoziert, er tut quasi behauptet, dass etwas so und so war, damit der Spieler dann heftig widerspricht und sagt, stimmt doch gar nicht, oder?
Ja, ja, ja. Auch
eine und gute Idee. Quasi durch die Gegenposition, oder durch die Behauptung, die falsche Behauptung, die er macht, lockt er eigentlich den Spieler dann, weil der Spieler will das dann nicht stehen lassen, oder?
Ja.
Aber er macht das immer ganz gut. Er muss ein bisschen zuerst herausfinden, wie ist der Spieler drauf, oder? Ist der eher maulfaul? Ist der konfrontativ, aggressiv? Wie ist der gerade, oder? Und macht das unterschiedlich. Er macht es mega gut.
Eben. Ich möchte eigentlich noch schnell eine Aussage von mir korrigieren, von vorher. Weil eigentlich ist ja die Frage von Gary Lineker eine geschlossene Frage. You must be delighted, könnte man ja sagen, yes, I am. Und dann ist eigentlich schon beantwortet. Aber eben, mir ist dann aufgefallen, dass Trainer dann oft 1-2 Minuten dann anfangen zu referieren. Das heisst, genau wie es du jetzt ein bisschen beschrieben hast, durch diese Art zu fragen, spielt es eigentlich nicht einmal eine grosse Rolle, was die Frage selber ist, sondern die Art von der Frage macht es dann aus. Oder das Mail, das man vielleicht noch mitgibt, oder der Ton, die Intellektualität von der Frage vielleicht auch noch. Dann auslösen, dass dann der Gegenpart dann ausführlich erzählt.
Ja, eben, ja.
Deckt sich ein bisschen mit dem, was du gesagt hast. Und was ich zum Beispiel auch seit Jahren schon feststelle, dass beim ZDF, im aktuellen Sportstudio zum Beispiel, hat es also ein paar so richtige Giftzwerge, die Fragen stellen. So richtig ein bisschen arrogant und besserwisser ist. Und dann merkt man auch, dass Trainer und Spieler gar keine Freude haben an diesen Interview. Und dann gibt es eigentlich auch irgendwie eine kurze Schiss mich an Antwort.
Ja, also, da kann man ja Spieler und Trainer.
Du hast noch Boris Büchler.
Heißt das so oder was? Okay.
Der blonde Büchlerkopf. Wo ja Minimum 5-mal Weltmeister schon geworden ist und 4 Champions League gewonnen hat, so wie der Amig seine Frage stellt.
Ja gut, also ich weiß jetzt, ich habe das Bild nicht vor Augen, wer das genau ist, aber ich glaube, ich kenne ihn auch. Ist der vom ARD oder vom ZDF? Oder vom
ZDF, aktuelles Sportstudio. Der, wo oft nach dem Spiel auch da die Trainerinterview in dem Räumchen oder was das ist. Im aktuellen Sportstudio führt. Ist nicht immer er, aber 50-60-jährige Krüselikopf.
Okay. Findest du das verwerflich, wenn er quasi seine Reporterrolle tut, in Tat umsetzen? Oder was
nein, heißt verwerflich das? Verwerflich nicht. Aber einfach ein Touch, wie ich vorhin gesagt habe, besserwisserisch und unsympathisch.
Mhm.
Vor allem, wenn der Gegner eben verloren hat. Ist klar, wenn er jetzt am letzten Samstag da mit dem Kovac nach dem 5-0 ein Interview gemacht
hat. 6-0, ich korrigiere dich.
Oder 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. dann hätte er wahrscheinlich auch nicht viel können provozieren. Aber jetzt stell dir mal vor, er hätte die Heime 0-3 verloren und kommst dann noch so dumm, also nicht dumm, aber ein bisschen so nicht schöne Fragen über vom Reporter, dann ist klar, dass sich da nichts Schönes ergibt.
Okay. Ja, also Fußballreporter sein ist natürlich ein Privileg, sagen wir mal. Und gewisse haben natürlich sich auch ein Profil zugelegt, oder? Das heisst, sie tun natürlich in dieser Muppet-Show, wie ich in dieser Muppet-Show von Fußballsendung oder Sportsendung, haben sie natürlich dann quasi wie ihre ökologische Nische haben sie quasi sich geschaffen.
Und, ja, man muss ja auch ein bisschen rausstechen.
Ja, ja, genau. Es hat ja schon jeder von uns, glaube ich, Sportreporter wollen sein, also wir beide sicher wahrscheinlich, oder? Hast du nie den Wunsch gehabt, Sportreporter zu sein?
Nein, nicht.
Ich schon, als Jugendlicher habe ich mal überlegt, ob ich Sportreporter werden soll. Aber ich bin eher so auf Radio fixiert gewesen. Also mir hat es nicht unbedingt richtig Fernsehen gezogen. Ich habe eigentlich lieber da die Radiogeschichte hätte gemacht. Also ich finde ja auch die Bundesliga im deutschen Radio finde ich ja geil, oder? Die haben ja am Samstagnachmittag Konferenzschaltung machen und von einem Platz, also von einem Stadion zum nächsten schalten. Und ich habe die alle sehr gern, die Reporter dort, weil die sind, machen das
auf die sind leidenschaftlich, die höre ich auch gerne am Samstagnachmittag. Die sind wirklich leidenschaftlich und es ist total gut für die Fantasie, wenn man Fußball am Radio verfolgt. Weil man sich ja dann ein Bild macht, sie beschreiben es ja dann auch und eben gerade wenn ein Goal passiert, dann ist ja noch die schönen Kulissen im Hintergrund, wo am Jubeln ist und ist immer sehr emotional. Und dann am Abend schaust du nachher in der Sportschau und tut sich dein Bild dann quasi konkretisieren, wo du dir während dem Nachmittag vielleicht von einem Goal oder so gemacht hast. Genau. Nein, so. Ich wollte nie wollen Reporter werden, ich eigentlich schon als Kind wollte Podcaster werden.
Also, Hörspielproduzent im Prinzip, oder? Ist es
ja
früher noch
gewesen? Aber so nein, aber ich habe es damals schon Podcaster genannt. Also so in den 80er Jahren.
Du bist ja fast so arrogant wie ein Fußballreporter, Nicola. Du erstaunst mich jetzt ein bisschen.
Ja, ich sehe, du hast es gemerkt. Du hast gemerkt, was ich raus will. Linus, was meinst du? Machen wir unsere schöne Ligatour?
Ja, heute können wir gerade, die Abkürzung nehmen auf die Ligatour. Ja. Das ist ja das, was wir die letzten paar Male erst am Schluss gemacht haben und auf eine kurze Art und Weise. Ich mache gerne mal ein bisschen länger zu der Liga etwas.
Ich würde gerne mal zum Start in die Bundesliga. Du wärst ja fast auf Dortmund ein Spiel schauen.
Ja, ich wäre am letzten Samstag gern zum Spiel gegangen. BVB Borussia Dortmund gegen FC Union Berlin. Mit meinem Sohn, weil der nicht weit weg von dort wohnt, also ist etwa eine Stunde Fahrt. Kannst mit dem ÖV gehen, mit dem Auto, ist beides etwa gleich gut, weil dort musst du dann noch einen Parkplatz finden, das ist eine schwierigere Angelegenheit. Hat stattgefunden um 18:30 Uhr am Samstag, am letzten, und ist ja zu unserem Wohlgefallen, also meinem Wohlgefallen auf jeden Fall, 6-0 ausgegangen. Gewisse Journalisten haben schon getitelt, die Wiederaufstehung von Borussia Dortmund, und da habe ich nur müssen lachen. Sie haben wieder mal mega Mühe gehabt, sie sind ja immer noch, glaube ich, relativ weit hinten mit 32 Punkten. Ich glaube, auf dem 10. Platz mittlerweile oder so, oder 11. Was wolltest du noch wissen zu Dortmund? Du hast es angeschnitten.
Ja, weil ich habe natürlich gefunden, du hättest nur schon aus beruflichen Gründen, du bist ja auch Podcaster, wir müssen vorbeigehen, weil ja der Steffen Baumgart, unser Lieblingstrainer, dort auftreten ist mit seiner Mannschaft. Und da stelle ich dir gerade mal die Frage, was hast du das Gefühl? in welchem Monat von 2025 ist er nicht mehr Trainer bei Union Berlin?
Dem wollte ich nicht vorgreifen. Ich bin mir noch überzeugt, dass das eine Frage von der, wie soll ich sagen, von der Neujustierung vom Selbstbewusstsein oder vom Selbstverständnis von dem Verein ist und von der Führung. Und das muss sich ja dann auch noch entwickeln, weil sie müssen ja jetzt eine ganz andere Erwartungshaltung einnehmen. Nicht wegen Steffen Baumgart, der quasi sie wieder in alte Sphären zurückbringt, sondern wir wissen ja nicht, warum sie Steffen Baumgart geholt haben. Also an der Bettwäsche, wo er drin geschlafen hat, kann es ja nicht liegen an seinem Bekenntnis, dass er Fan ist zu Union Berlin, sondern die haben hoffentlich sich ein bisschen langfristige Gedanken gemacht. Der Vertrag läuft ja auch, glaube ich, anderthalb Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, stimmt das? Also kannst du jetzt widersprechen und sagen, stimmt gar nicht. Und deswegen wollte ich mich da nicht. Ich mich jetzt da nicht auf den Test rauslassen und eine Prognose machen. Wenn ich eine machen müsste, ich tue dir jetzt den Gefallen, würde ich sagen November 2025. Mhm. Wenn es schief läuft. Also wenn es wirklich auf die schiefe Bahn geht, dann ist er im Anfang November weg. Also nach der Länderspielpause oder nach der Länderspielpause im Oktober.
Das würde heißen, dass er sich diese Saison noch kann, auch mit Union Berlin in der ersten Bundesliga halten und dann quasi in der neuen Saison dann wird Problem haben. Ja, ist realistisch. Ich habe fast das Gefühl, dass er diese Saison vielleicht schon nicht mehr bis am Schluss dabei ist.
Macht in meinen Augen nicht gross Sinn, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ein gewisser Realismus ist wieder eingekehrt bei ihnen, oder? Ich höre fast nichts mehr in den Medien, also vielleicht mache ich das bewusst, dass sie sich da ein bisschen zurückhalten. Und weil das ist ja jahrelang ihr Kennzeichen gewesen, dass sie eigentlich gewusst haben, dass sie eine solide Rolle in der zweiten Bundesliga spielen und immer oben mitspielen. Und dann hat sich das Ganze irgendwie wie verdichtet und verbessert, sodass sie quasi den Sprung gemacht haben in die erste Bundesliga und dann auch mit der ganzen Philosophie, auch mit dem Trainer, den sie damals hatten, ich weiß ja, wie er heisst, sie haben dort können quasi wie so eine gewisse wirklich Stabilität von innen raus nach außen und wieder zurück, oder? Also entsprechender Zuspruch von den Fans. Das ist so eine Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Natürlich mit sehr grossem Einsatz von dem Trainer aus Zürich-Affolter, den wir beide kennen, oder?
Jawohl.
Haben sie es geschafft? Ja, sie haben einfach so ein Gleichgewicht zusammengebracht, wo sie recht hoch aufgetragen hat, oder? Und sie haben auch ein bisschen den Blick auf die Realität verloren, habe ich das Gefühl gehabt. Sie haben dann irgendwann einmal zu viel Oberwasser gehabt.
Ja, sie sind Champions League gewesen. Sie haben gegen Real Madrid gespielt, das ist noch nicht allzu lange her. Haben da auch für die Champions League ja der Gosens, der Bonucci und nochmal einen eingekauft gehabt.
Aber ist das nicht ein Fehler gewesen oder zu viel Grössenwahn damals?
Nein, Grössenwahn nicht. Es ist eben auch schwierig, genau den Step zu machen, wenn du dann eben Erfolg hast, in die Champions League kommst und dann musst du eben investieren. Und wenn es dann eben nicht aufgeht und noch mehr Millionen reinkommen, dann hast du das Problem. Und das ist genau bei Union passiert. Weil wenn sie jetzt zum Beispiel in der Champions League erfolgreich gewesen wären, dann hätten sie ja Geld generiert und dann wäre das auch finanziell aufgegangen und auch, ich sage jetzt mal, erfolgreich gewesen. Durch das, dass das nicht eingetroffen ist, ist das dann eben so auf eine Art wie ein Eigengoal. Man hat das Gefühl gehabt, man hat den nächsten Step erreicht. Ist dann eben nicht so gewesen und ist dann auf quasi drei teuren Spieler mit gut dotierten Verträgen dann geguckt. Und die sind ja alle drei weg. Bonucci, Gosens. Und wer ist da der deutsche Nationalspieler gewesen? Ehemalige. Der Stürmer.
Du meinst den von Monaco?
Ja, genau, der von Monaco. Mehr kommt mir jetzt auch
nicht in den Sinn. Mir fällt der Name jetzt auch gar nicht ein.
Aber wir wissen, wer wir meinen.
Wer bei Leverkusen spielt, wie heißt er?
Ja, richtig.
Ab und zu fallen mir dann so Namen ein, aber jetzt gar nicht, muss ich sagen. Vielleicht nachher gerade.
Genau. Nein, was der ich
ist aber noch ist... dort, oder? Der ist doch noch dort, bei Union,
nein,
oder?
Nein, der ist nicht mehr bei Union.
Ja doch, der Deutsche, der Kevin Volland schon.
Volland ist immer noch, genau, der Volland.
Der ist aber, der ist quasi der Benedikt Hollerbach, also der Nachwuchsspieler, hat ihm quasi den Platz weggenommen dann, oder?
Der Hollerbach. Der ist im Kader und spielt nicht.
Ja, ich meine, also ich schaue jetzt extra nochmal nach.
Der ist im Kader, ja, der ist im Kader.
Genau, und er ist quasi so hat Joker-Rollen, oder? Also wir haben ja, ja, und der Hollerbach ist ja vom FC Bayern München, oder? Ist er gekommen. Also hat Junioren gemacht und ist dann über WN Wiesbaden, dort hat er, ja, der hat aber nicht so viel Goal gemacht, der hat 96.
Also ich kann nur sagen, er ist
18 oder... Goal.
Nein, also wenn du diese Saison anschaust, hat er eigentlich praktisch nie gespielt. Er ist eben Knie-OP, dann ohne Einsatz im Kader, dann wieder verletzt.
Ja, ja.
Also der hat ziemlich genau, kann ich dir sagen, diese Saison 35 Minuten gespielt. Darum habe ich das Gefühl, dass der weg ist.
Nein, der hat zwei Matches hat er gespielt, ich habe es jetzt gesehen. Also in dieser Saison zwei Matches, null Goals natürlich, also weil er, das ja, sind nur Minuten.
Zwei Teilinsatz.
Genau. Und er ist ja so alt, ist er noch nicht, er ist ja 32, nein, oder?
Ja.
Und er ist ein super Flügelspieler eigentlich, oder ist gsi ein super Flügelspieler.
Ja, ein guter Spieler gsi, ja.
Genau. Und ja, das kann es halt eben geben, oder? Also, ich wollte noch sagen, wie heißt er? Der amerikanisch-kamerunische Stürmer, der bei eBay war, der Jordan Sibachö, oder ist er Franzose? Ich weiß es nicht. Ich meine, er ist amerikanischer Kameruner, kamerunischer Amerikaner, von der Herkunft her, oder Kanadier, sage ich weiß es nicht. Der ist ja jetzt im Sturm mit dem Benedikt Hollerbach. Und Sibachö hat bei IBE ja zusammen mit dem Zame, wo jetzt ja bei St. Gallen ist, hast du das gewusst? Der Zame ist bei St. Gallen. Und schießt jetzt eins nach dem anderen dort. Ja. Die beiden sind ja bei IBE das Sturmduo gewesen, oder? Eine Zeit lang. Sibachö und Zame.
Ja.
Genau, und der Sibachö hat natürlich nicht so viel Goal gemacht, weil er so ein bisschen, er ist so ein bisschen gross und hölzern, oder? Er ist so ein bisschen weniger beweglich, der Zame ist ein bisschen der grössere Dynamiker gewesen, oder? Und der eine hat quasi ohne Goal gemacht und der andere mit Kopfball, oder? Also irgendwie ist angespielt worden in der Mitte und hat die Goal da gemacht, entweder mit dem Kopf, meistens mit dem Kopf oder Fuß, oder? Und der Zame war ein bisschen beweglicher und hat sich da um die eigene Achse gedreht und aus den Dreh geschossen und so Sachen. Und zusammen sind sie eigentlich ein Top-Sturm-Duo gewesen, oder? Aber jetzt bei Union Berlin ist der Chance tot. Der Jordan Sibachö.
Okay.
Kennst du nicht, oder?
Nein, ich kenne jetzt wenig. Ich kenne jetzt wenig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er ist Amerikaner, ja. Ich habe jetzt nachgeschaut. He? Amerikaner. Die Nationalität spielt in der amerikanischen Nationalmannschaft und ist in Frankreich gsi bei Stade Reims und nachher bei Stade Rennes, also in der Bretagne und dann bei den Young Boys.
Ja, du, Entschuldigung, dass ich nicht immer alles weiss.
Aber ja, komm jetzt
ich stelle jetzt aber auch eine Frage. Mal schauen, ob du alles weisst. Sag mir, wenn jetzt in dem Moment die Bundesliga-Saison fertig wäre.
Ja.
Sag mal, welche vier Mannschaften in der Champions League wären?
Wolltest du jetzt auf das ansprechen, wo gerade jetzt der aktuelle Zustand ist, oder was ich als Zukunftsperspektive sehe?
Nein, aktueller Zustand.
Der SC Freiburg. Ja. Der SC Freiburg spielt sicher nicht in der Champions League. Die werden runtergehen noch. Die sind jetzt gut bewertet momentan. Haben auch gegen schlechte Mannschaften gespielt. Also muss ich jetzt wirklich sagen. Die haben keine grossen Gegner gehabt die letzten Wochen.
Richtig. Und
habe ich es richtig erkannt?
Absolut. Und das ist ja etwas, was ich ja letztes Jahr auch schon gesagt habe in unserem Podcast, dass Freiburg einfach etwas total clever macht. Sie machen nie unentschieden. Sie verlieren immer gegen die vorne rein sind. Frankfurt, Leverkusen, Bayern haben es fast schon hintereinander gehabt vor ein paar Wochen. Und die haben es alle verloren, zum Teil sogar auch
Eben.
hoch. Gewinnen aber gegen alle die, die hinter ihnen sind. Und schon gar, und die, die irgendwie im unteren Drittel sind, sowieso. Und durch das, eben, dass sie keine Unentschieden machen, ist natürlich, sind sie jetzt, gebe ich dir recht, total am, stehen sie gut da auf dem vierten Rang.
Sind total überbewertet momentan von den Punkten her, sage ich.
Ja, ich sage jetzt mal, sie haben jetzt wirklich auch jetzt drei Gegner gehabt, wo ihnen auch von der Tabelle her liegen, wo sie Favoriten sind und haben die Siege auch können einfahren, genauso wie es vor eben, wie ich vorher gesagt habe, auch gegen die Grossen verloren haben. Und mal schauen, wie sich es jetzt in den nächsten drei Spielen entwickelt. Sie gehen jetzt zum Beispiel am Wochenende auf Augsburg. Haben nachher Leipzig zuhause und gehen nachher auf Mainz. Also von dem her, wenn sie in den nächsten drei Spielen immer noch so gut performen, weil allzu viele Spiele eben, ja, zwar die sind, also Augsburg auswärts, Leipzig zuhause, Mainz auswärts, nachher haben sie Union zuhause, Dortmund zuhause.
Ich sage, die schmieren total. Also die schmieren noch ab auf den 8. Platz der SC Freiburg. Die sind 4 Plätze zu gut qualifiziert da.
Ich sage, sie
Sag
kommen
ich.
knapp noch in die Europa League. Also 6.
Ja,
Platz.
hoffen wir es. Das haben wir ja gern, wenn sie dort spielen. Da können wir selber
Ja, das
mal
stimmt.
schauen.
Genau, weil das Jahr haben sie ja ausgelassen. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass sie nicht so viel Spiel haben. Ja, dann, was noch in Deutschland los war, ist gestern Abend, Cup-Spiel.
Ja, eben, das ist ja die Mannschaft, die am Anfang überbewertet war, Werder Bremen, oder? Die sind ja jetzt auf
Ja.
dem Abstieg, also die sind ja insgesamt, werden die ja jetzt durchgereicht, nicht nur jetzt im Cup, was verloren hat gegen Bielefeld. Ich habe das Spiel übrigens geschaut und Bielefeld hat das nicht verdient, weiterzukommen, ehrlich gesagt, weil Bremen ist nicht so schlecht gewesen und hat ein paar hundertprozentige Chancen gehabt, die sie nicht reingemacht haben. Also da kommt auch noch ein bisschen Pech und Unvermögen dazu. Also, aber die sind sicher in der Krise, Bremen.
Ja. Ja, die
In
Aussagen
der
vom Trainer.
Resultatkrise vor allem.
Ja, Resultatkrise, eben auch die Aussagen vom Trainer lassen auch darauf deuten, dass da irgendwie in der Mannschaft auch etwas nicht mehr ganz stimmt.
Das habe ich nicht
Und
mitbekommen.
ja, ich würde sagen, Bundesliga haben wir ein bisschen darüber geredet. Hast du ein bisschen mitbekommen, was in England los ist?
Du, Arsenal hat die Top-Chance verpasst, sich da an die Fersen von Liverpool zu hängen und hat verloren gegen das Derby, gegen West Ham. 0-1, haben das Goal bekommen und dann haben sie es nicht mehr geschafft, das Spiel zu kehren. Ich glaube, sie haben noch rote Karten bekommen, muss man noch dazu sagen. Also sie sind dezimiert gewesen. Haben es nicht geschafft. Liverpool hat jetzt ein zusätzliches Spiel gehabt und wieder gnadenlos gewonnen. 2-0 bei Manchester City, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, richtig, richtig, ja.
Und sie haben jetzt ein Spiel mehr und 11 Punkte Vorsprung auf Arsenal. Also, wenn da das Meisterschaftsrennen nicht gelaufen ist, dann heiße ich Papst Franziskus.
Eben, Papst Franziskus, ich bin mit dir einig. Liverpool und FC Bayern, die Liga, die wir vorher angeschaut haben, die sind schon Meister, kann man schon so sagen.
Ja, also die müssen jetzt wirklich, etwas ganz Schlimmes passieren, dass die quasi den Vorsprung aus der Hand geben. Es könnte natürlich sein, dass Arsenal aufholt, aber ich glaube nicht, dass sie wieder auf Pari kommen, dass sie dran ankommen und vorbeiziehen ist eine Illusion, oder? Also es könnte sein, dass es noch mal ein bisschen spannender wird, weil Liverpool vielleicht irgendwie das ist ihnen auch schon passiert, Liverpool übrigens, gell? Also, das sollte man nicht unterschätzen. In einer Vorsaison sind sie doch auch mal vorne gewesen und haben sich nachher noch überholen lassen, oder?
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, diese Saison wird es nicht passieren. Und ich möchte einfach daran erinnern, dass man das Liverpool sowieso diese Saison nicht unbedingt zutraut hätte, weil das ist ja die erste Saison nach dem Club. Und ganz viele Experten haben ja gesagt, ja, ich will jetzt nicht der Trainer sein, der nach dem Club kommt. Der wird eh verbraten, der wird eh wahrscheinlich nach 4-5 Monaten entlassen, wenn man merken wird, dass es nicht funktioniert, dass es nicht mehr das Gleiche ist wie früher. Was ich Nachfolger vom Club werde, ist kein Zuckerschleck. Und der Arne Slot hat es genau zu dem gemacht. Und da muss ich sagen, ist wie doppelter Verdienst, dass Liverpool Meister wird und dann noch so verdient und mit dem Vorsprung Chapeau.
Ja, und sonst haben sich ja die Verfolger, haben sich ja quasi selber im Fuß geschossen. Arsenal hat immer noch, glaube ich, 6 Punkte Abstand zu hinten dran, oder?
Ja, das stimmt, zu Nottingham Forest. Und was man
Und
natürlich nicht auf der Rechnung gehabt hat, ist, dass Manchester City diese Saison nicht so stark ist.
ja.
Und ja, da frage ich mich sowieso, wir haben es ja schon ein bisschen darüber gehabt, dass der Effekt Pep Guardiola wohl eingetreten ist, dass die Spieler nach so vielen Jahren auch nicht mehr mögen, ihm zuzuhören, ihm zu folgen. Dass sie einfach quasi ein bisschen die Schnauze voll haben von dem permanenten als Limit gehen. Aber man kommt das Gefühl über, dass eben das Ballbesitzspiel von Guardiola im Moment überholt worden ist vom, ich sage jetzt mal, vom Liverpool-Fußball, vom Umschaltspiel.
Vertikale Spiele, vom
Genau, das
vertikalen Spiel.
vertikale Spiel schlägt im Moment das
Aber
horizontale
ich habe
Spiel.
ein bisschen eine andere Analyse als du in dem Zusammenhang. Ich merke einfach, dass die Schlüsselspieler verletzt sind, die sind draußen und ihnen fehlt Qualität. Das, was sie auszeichnet hat mit der Qualität, also entweder sind die in der zweiten Reihe nicht in Form oder ihnen fehlt einfach Qualität. Ich glaube, das Pep-Spiel braucht eben dann schon, ja, braucht eine
Die
breite
richtigen
Brust und
Spieler.
genau, korrekt. Und das haben sie gerade nicht. Also, ich habe sie angeschaut gegen Liverpool. Entweder hat Liverpool so ein geiles Pressing gemacht oder sie haben einfach nicht die richtigen Pässe gespielt von hinten raus ins Mittelfeld und sie haben nie, sie haben immer nur wie gegen eine Handballmannschaft, die 6-0 verteidigt, vielleicht zeigt das etwas, um den Kreis rum, oder?
Ja.
Also nicht mit quasi Vorchecken. Im Handball kannst du auch verteidigen mit einem oder zwei, wo vorne quasi Rückraumspieler stört, oder? Sie haben so das Ganze dicht gemacht, dass Manchester City immer ringsum hat müssen spielen und spätestens dann, wenn sie auf dem Flügel draußen waren, sechs jetzt links oder rechts, sind stecken geblieben. Weil sie immer so schön die Zwischenräume zugelaufen haben, oder? Die Offensivspieler haben gar nicht können sich überhaupt drehen und mal etwas kreieren von Manchester City. Unmöglich.
Ja.
Also die Frage ist, haben sie zu wenig schnell gespielt und so Passfolgen sind zu wenig gut gewesen, qualitativ im Vergleich zu früher, oder ist einfach Liverpool das Team, wo einfach alles zuläuft und auch intelligent im Raum steht und nichts zulässt, oder?
Ja, ich bin einer der Meinung, dass Liverpool vor allem der Verdienst gilt. Und du
Ja,
hast
ich
eigentlich
sage es eben
du.
auch. Es ist, Manchester City ist nicht so viel schlechter, aber eben Liverpool ist eben um das Mühe besser.
Und eben der Mix von diesen zwei Ursachen ergibt dann einen riesen Vorsprung zugunsten von Liverpool.
Ja. Ja.
Ja, also viel spannender, wenn du mir einen Ligawechsel erlaubst, ist es in Spanien. Da
Ja.
haben wir im Moment Barça und Real mit 54 und Atletico ein Punkt weniger. Also dort wird es ganz spannend zum Verfolgen. Und gestern Abend habe ich eine Zusammenfassung gesehen von Barcelona Atletico vom
Ich auch.
Copa del Rey Spiel. Und das war ja wirklich ein Spektakel gewesen.
Ja, 4-4 am Ende, ja. In einer langen Nachspielzeit noch der Ausgleich für Atletico.
Ja, bei dem Ausgleich ist mir einfach aufgefallen, wie der Außenverteidiger, der rechte Außenverteidiger von Barça total schlecht gestanden ist in der Nachspielzeit. Wenn er da ein bisschen, ich sage jetzt mal wie früher, ein bisschen Manndeckung an den Tag gelegt hätte, dann wäre das Spiel 4-3 geendet. Aber das ist ja heutzutage ja nicht so en vogue, dass man irgendwie am Mann klebt als Verteidiger. Man deckt
Das
ja lieber
stimmt.
den Raum. Man deckt ja lieber den Raum. Ist viel wichtiger. Zu meiner Zeit hat der Raum am schon kein Goal geschossen, aber egal. Muss jeder selber wissen. Ich sage nur, hätte er dort ein bisschen am Mann geklebt, wäre er nicht so locker durchgelaufen. Ich weiß ja, dass du für Barcelona dein Herz schlägt für Barcelona.
Ja, richtig, ja. Wie für Sie, ja.
Und mein Sohn,
Der ältere Sohn, der wird nächste Woche in Barcelona sein und geht mit der Mannschaft, ist mit dem FC Obergladen. Nein, stimmt gar nicht, er ist ja FC Dielsdorf. Ist er in Lorette Mar und sie gehen dann mit der Mannschaft Barca gegen Benfica schauen.
Ja, ist doch super, das ist ganz genial.
Nein, ist vielleicht gar noch nicht nächste Woche, es ist dann einfach das Rückspiel.
So muss ja, ich sagen. Nein, das ist später, gell? Das ist glaube ich nicht dann.
Eben, das aber ist egal. Dann ein bisschen später. Aber auf jeden Fall hat er heute Tickets können ergattern und das hat mich auch sehr gefreut. Ja, dann hätten wir, oder möchtest du noch etwas zu der spanischen Liga sagen?
Ja, ich kann noch sagen, dass wir hinten dran wieder etwas haben, wo mich positiv stimmt, nämlich Valencia kommt hinten führen langsam. Natürlich haben sie immer noch Probleme, sind noch hinten dran, auf dem drittletzten Platz, aber wenigstens sind sie jetzt in der Gruppe, wo sie noch können, die vorne dran noch überholen oder sind noch genug nah dran von den Punkten her. Also wir haben den FC, was haben wir, der FC, nein, Espanyol Barcelona 15 mit 27 Punkten aus 25 Spielen. Dann haben wir Leganes mit 24, dann haben wir UD Las Palmas mit 23, Valencia mit 23 und Deportivo Alaves aus dem Baskenland mit 22 und Real Valladolid ist jetzt abgeschlagen, 7 Punkte dahinter mit 15. Die können wir, glaube ich, denen können wir schon ein Sarg schicken für die zweite Liga. Ja, es ist schade. Also ich meine, gut, ich habe keinen persönlichen Bezug zu denen, aber sie sind wirklich abgeschlagen. Also wenn man das anschaut mit diesen Ergebnissen, also es ist schwer vorstellbar, dass sie es noch können irgendwie richten.
8 Punkte aufs rettende Ufer. Ja. Ist schon eine Hausnummer, ja.
Und sie machen ja, sind ja alle unentschiedene Könige dort hinten, oder? Also es ist eine unentschiede Orgie dort. Also sie spielen immer, oder knapp 0-1 oder 1-0. Also es ist immer so, entweder verlieren sie 1 und gewinnen 1-0. Also sie schiessen auch fast kein Goal, oder? Es ist traurig. Ja. Aber Valencia hat ja verloren 0-3 die Heim gegen Atletico Madrid, aber das ist ja fast erwartbar gewesen, dass das so passiert.
Das sind die Spiele, die du verlieren darfst.
Genau.
Wenn du nachher eben die Direktbegegnungen Punkte tust, dann ist das wieder alles okay.
Genau.
Ja, wir haben ja am Anfang mit Deutschland, England haben wir weitergemacht. Zwei Ligen, die schon entschieden ausgesehen, haben jetzt nach der spannenden Primera Division könnten wir in die Serie A wechseln.
Und ja, das ist jetzt natürlich spannend. Die letzte spannende Liga, ja. Eine große, genau, spannende Liga.
Und da gibt es auch doch recht Redebedarf, weil es gibt verschiedene Themen, die diese Woche ein bisschen aufgepoppt sind. Wir könnten uns jetzt mal ein bisschen auf zwei konzentrieren, die ich gerne möchte, ein bisschen mit dir darüber reden. Aber anfangen würde ich mit der Tabelle. Inter 57, Napoli 56 und Atalanta 54.
Ja.
Das heisst, die ersten drei in 3 Punkten. Und am Wochenende steht das Spiel Napoli gegen Inter bevor.
Also nachdem jetzt Inter vorbeizogen ist an Napoli, geht es jetzt auch noch direkt
in Napoli.
Oh, super, das ist ja geil. Also, das ist wirklich geil.
Ja, das ist wirklich geil. Und Atalanta spielt zuhause ein vermeintlich einfaches Spiel gegen Venedig. Mal schauen.
Ja.
Auf jeden Fall bleibt es jetzt spannend. Aber was mich vielleicht noch eher ein bisschen zu denken gegeben hat oder ins Grübeln oder was auch immer, sind die Worte von Gasperini am Wochenende. Ja. Wunder. Eigentlich seinen Abschied von Bergamo bekannt gegeben hat. Die Frage ist nur noch, tut er seinen Vertrag, der noch anderthalb Jahre läuft, schon Ende von dieser Saison auflösen? Oder macht er noch ein Jahr länger nach dieser Saison, weil er einen Vertrag hat, aber schon im Wissen, dass er sicher nicht verlängert?
Du, wie alt ist der Gasperini jetzt? Ich habe gar nicht auf sein Geburtsdatum geschaut.
Also plus minus 62.
Okay, also ich glaube, wenn einer so früh seinen Abgang kommuniziert, ist es entweder so, dass er mit der Vereinsleitung geredet hat und die ihm neu geleitet haben, dass er soll gehen soll. Weil sie einen Umbruch machen wollen, einen neuen Anfang, keine Ahnung.
Ausgeschlossen? Nein, er ist 67, sehe ich gerade.
Eben. Ich glaube, es ist eher so, dass er quasi seinen Abgang, seine Rente vorbereitet.
Nein, ich sehe es ein bisschen anders.
Ich rede jetzt so, ich kenne ihn ja nicht, du bist ja der Experte. Ich sage jetzt einfach, wenn du 67 bist, wir haben ja das Beispiel vom Streich beim SC Freiburg, der ist ja um einiges jünger, oder?
Ja.
Und der ist ja wahrscheinlich gegangen, weil er keine Energie mehr hat, weil er denkt, okay, jetzt langt es, oder?
Ja, hat er auch immer so kommuniziert.
Genau, und das wird auch zutreffen wahrscheinlich, oder? Er hat wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt, bevor ich dann irgendwie einen Herzinfarkt erleide oder sonst irgendetwas, oder?
Ja.
Mach ich mal etwas für mich die nächsten 10 Jahre.
Zum Beispiel, vielleicht auch nur 3 Jahre, aber auf jeden Fall
oder das, genau.
Hat er einfach gebraucht und auch so kommuniziert und absolut genau. Richtig, vorbildlich, wie er auch das alles in die Wege geleitet hat, genug früh kommuniziert, mag man auch ihm total gönnen, dass er sich jetzt da auf seinen Velotouren, wo er da quer durch Europa, glaub, bis auf Spanien ist er gegangen, glaub, bis auf Bilbao, wenn es mich nicht täuscht. Also von dem
ja,
her,
so etwas, ja, genau.
Genau. Nein, beim Gasperini habe ich einen anderen Eindruck.
Aber eben, es ist doch Zeit vor der Vertragsverlängerung normalerweise. Also das ist jetzt typischerweise würde ein Verein jetzt auf den Trainer zugehen, der noch anderthalb Jahre Vertrag hat und würde ihm fragen, du, wie siehst du es? Und vielleicht sagen sie ihm, hey, wir wollen, dass du weitermachst. Also unter dir ist das jetzt super gelaufen. Wir haben kein Problem zu verlängern. Und dann sagt der Gasperini, nein. Kann ja sein. Oder?
Richtig, so wird es gelaufen sein. Und zwar.
Nee, vermutest meine, du auch, oder?
Ist meine Idee, dass es so ist. Mhm. Normalerweise hat es immer geheißen, der Gasperini entscheidet, ob er weitermacht oder nicht. Also analog zu Freiburg damals mit dem Streich. Mhm. Ist klar, ist nicht ein Wunschkonzert, aber sein Wort ist dann quasi schon wegweisend, wenn er sagt, ich mag noch, ich mache weiter, dann findet man eine Lösung. Jetzt, dieses Jahr ist Folgendes passiert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern magst. An der Weihnacht war Atalanta noch Erster gewesen. Und hat dann mit einem guten Transfer, mit ein paar guten Transfer im Januar, können die Mannschaft verstärken.
Mhm.
Und dann quasi wirklich für einen Titel, also für das Scudetto parat machen. Weil man darf auch nicht vergessen, dass Scamacca ist die ganze Saison bis jetzt ausgefallen gewesen, hat dann eine Minute, nachdem er auf der Welt war, bis im Comeback hat er sich wieder verletzt und fällt also komplett für das ganze Jahr eigentlich aus. Dazu ist noch der Scalvini, der sich schwerer verletzt hat. Also von dem her hat man eigentlich im Januar gemäß den Wunsch von Gasperini müssen investieren. Und das hat die Vereinsleitung von Atalanta nicht wollen. Und dort hat es quasi einen Dissens gegeben und er hat meiner Meinung nach dort entschieden, dass jetzt nach dieser Saison am liebsten sollte Schluss sein. Und er hat das wahrscheinlich auch so kommuniziert. Aber er überlässt am Verein, ob sie dann quasi den Vertrag jetzt Ende Saison schon ein Jahr vorher auflösen wollen. Da gehe ich wirklich davon aus, dass das dann im gegenseitigen Einvernehmen wäre, was ja normalerweise wirklich ein Floskel ist. Aber in dem Fall könnte es wirklich sein. Und jetzt kommt es schön an der Geschichte. Du weißt doch, dass bei Roma der Sir Claudio Ranieri im Moment Übergangstrainer ist.
Mhm.
Und schon, wo man ihn installiert hat, hat man mit ihm abgemacht, dass er auch seinen Nachfolger festlegen darf. Und mein grosser Wunsch, aber auch mehr als nur ein Wunsch, ist, dass er bei Roma im Gespräch ist, als Nachfolger von Ranieri. Und der Ranieri würde dann quasi an den Schreibtisch wechseln. Also quasi sportlicher Direktor wäre dann der Ranieri und der Gasperini wäre dann der Trainer bei Roma, der dann eigentlich probiert, das gleiche Atalanta-Prinzip mit den jungen Spielern, mit den Spielern günstiger einkaufen, weiterentwickeln und dann später wieder verkaufen. Wird probieren, auch bei der AS Rom weiterzuführen. Das ist mein grosser Wunsch eigentlich, wenn er schon von Atalanta weg wird gehen. Und auch, das würde irgendwie mega gut passen, dass er mit dem Claudio Ranieri zusammen bei Rom würde zusammenarbeiten.
Kennen die sich gut, oder was? Oder sind die
ja,
Freunde, oder was?
Die kennen sich und schätzen sich.
Wie kommst du jetzt drauf? Also,
ja,
eben, ich habe ja keine Ahnung.
Ich verfolge doch die Karriere von beiden jetzt schon doch seit ein paar Jahren. Und,
ja, aber die sind nicht zusammen im Militär gewesen oder sonst haben sie sonst irgendetwas gemacht. Was ist die Verbindung zwischen den beiden?
Nein, die Verbindung ist einfach, dass man sich schätzt und dass man eben ein gleich denkt. Und ich sage jetzt mal, beide sind temperamentvoll, sind aber doch. Ich glaube, der Ranieri ist 273, eben jetzt am Musik von der Gasperini 67. Also ist eigentlich schon noch die gleiche Generation. Und auch, aber auch eben, wie soll ich sagen, sie sind sicher gleichgesinnte von uns auch, was den romantischen Fußball anbelangt. Und haben, von dem her würde das, meiner Meinung nach, wäre das total erfolgsversprechend.
Okay. Ja, wir werden es sehen, ob deine Vermutung zutrifft. Bin ja gespannt.
Ja, genau. Und gespannt sind wir eben aufs Wochenende, auf die zwei Spiele, die ich erwähnt habe, weil da könnte doch ein wichtiges Wochenende werden für den weiteren Verlauf in der Serie A.
Es könnte ja zum grossen Zusammenschluss kommen, im Extremfall, oder? Wenn das unentschieden ausgeht, oder? Und Atalanta gewinnt.
Dann
haben wir den grossen Zusammenschluss
gewonnen. 58.
Ja.
57. Ja, wer dann? Wer dann Inter 58 und Napoli und Atalanta 57. Ja, das wäre eigentlich wirklich nicht so schlecht.
Eben, gell?
Du, Linus, zweite Liga hast du doch immer ein bisschen auch noch im Auge. Ist nicht in England noch etwas Lässiges?
Ja, du weißt ja, dass ich dich über WhatsApp informiert habe. Ich habe es ja geschaut, ich habe es ja live geschaut. Spiel als live, die Übertragung natürlich, die Fernsehübertragung. Es haben gespielt Sheffield United und Leeds gegeneinander.
Spitzenspiel.
Spitzenspiel, erster gegen zweiter. Und es ist, hat lange danach ausgesehen, als ob Leeds da kann, Sheffield United kann quasi aufschliessen, so nicht ganz aufschliessen, aber fast.
Weil es auch mega früh in Führung gegangen ist und ich sage jetzt bis zu der 70. Minute 1-0 geführt haben.
Bis zu der 72. Minute, um genau zu
sein. Ja.
Und, aber es ist nicht so gewesen, dass sie dominant gewesen sind, Sheffield. Also sie haben einfach, sie haben auch kein Glück gehabt. Also sagen wir mal, sie haben es gut im Griff gehabt, aber Leeds hat nachher durch recht viel Druck aufs Goal, durch Flanken und Kopfball und Schüsse und alles Mögliche, haben es dann schlussendlich überhand genommen und haben gewonnen. Ja. Und zwar mit 3-1, sie haben noch 3 Kisten geschossen in den letzten 20 Minuten dem, plus Nachspielzeit. Ja. Und es ist jetzt 5 Punkte Abstand und das heisst noch nichts. Aber wir haben natürlich, wir haben natürlich auch nicht mehr viel Spiel, bis die Saison vorbei ist, noch etwa 10 Spiele. Also können Sie das Leeds jetzt quasi wie schon mal in denen, was haben Sie gesagt? Im Fernsehen haben Sie gesagt, Sie hätten jetzt 7 Punkte Abstand auf die Nicht-Qualifikation für die Premier League, oder? Also auf die Playoff-Plätze. Und das ist schon sehr wertvoll, oder? Also da kann man quasi wie haben sie es genannt? Sie haben gesagt, ja, sie können jetzt quasi vom Adlerhorst, können sie oben runter schauen und müssen einfach nur noch normal performen und dann sind sie durch, oder?
Also ja, ich würde es mal kleine Vorentscheidung nennen.
Ja, ich bin gar nicht so weit. Ich sage immer, das EFL Championship ist dann doch noch noch offener, als man denkt, würde ich sagen, oder? Also wir können ja in die Zukunft schauen. Wir haben am 1. März haben wir jetzt Leeds West Brom, wo jetzt kommt. West Bromwich Albion, ja. Und nachher haben wir mal weiter, wie es dann weitergeht, unten dran, nächste Runde. Ob sie da einen einfachen Gegner haben. Portsmouth, ja, das ist einfach. Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen in die Zukunft schauen. Dann haben sie Leeds, Millwall haben sie, die Heime. Und Sheffield, ja, hat das leichtes Programm zum Beispiel, oder? Also, ich würde sagen, Ende März können wir dann mehr sagen. Aber man kann natürlich eben, was ich schon gesagt habe, die ersten drei sind eigentlich schon weit voneinander weg, oder? Es geht jetzt eigentlich nur mehr darum, ob Burnley noch Brot gegen Sheffield hat, um den zweiten Platz. Burnley hat weiterhin erst 9 Gegengol kassiert. Das ist unglaublich. Also ich habe noch nie ein Team gesehen.
Ja, wirklich.
In der ersten oder der zweiten Liga von so einer Top-Nation, wo schafft, hey, so wenig Gegengol zu kriegen. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Also ich glaube, ich würde die ganze Verteidigung würde ich ihnen wegkaufen.
Das ist krass, das ist mir gar nicht bewusst
gewesen, ja. Ja, also im weiten Abstand, ich meine, Leeds hat 22 Gegengol schon bekommen, sie haben 9 Gegengol. Und sie schiessen den Goal wie blöd. Also weißt du, es ist also nicht so viel wie Leeds natürlich, aber sie machen regelmäßig Goal.
Ja, wir sind doch 34 Spiele, 9 Goal.
Ja.
Das ist schon ein brutaler Wert. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, ja.
Hast du es angeschaut jetzt oder was?
Ja, ich habe es gerade vor mir, ja, 34 Spiele, ein Torverhältnis von 43:9.
Eben, aber 43, ja gut, das ist jetzt nicht super viel Goal, aber es ist nicht schlecht, oder?
Quote. Nein, weil Leeds hat 71:21. Aber ja. Gleich, die 9 sind wirklich krass, so 34 Spiele.
Mhm.
Ja. Das ist schon ein Wert, wo, ja... 0,25 also Goal. Die kommen 1 Goal in 4 Matches über. Das ist ja wirklich extrem. Also das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Und ich finde es total cool, dass du mit dem Fact hinführen kommst. Du kleiner Championship-Experte. Also den kann man wirklich weit suchen. Ich glaube, man muss ihn gar nicht suchen. Den findest du nie in allen Ligen, die da im Live-Score drin sind, findet man den nicht.
Ja, das ist so.
Vollkrass. Auf so viel Spiel, oder? Ich sage jetzt mal, nach 4 Spielen eine Mannschaft nur 1 Goal bekommen hat, das hat vielleicht sogar Juve die Saison noch geschafft gehabt. Aber auf 34 Spiele den Schnitt weiterzuführen, wirklich voll krass, muss ich sagen. Linus, magst du dich erinnern an unsere Serie, die wir noch mit gehabt haben? Die neue, mit den 5 Namen.
Ja.
Bist du ready? Hast du Bock?
Ah ja, stimmt. Ah, die haben wir ja, das ist jetzt fester Bestandteil geworden, stimmt. Ja, ich bin ready. Ich muss ja wieder, also du bist ja heute so ein bisschen der Zeremonienmeister, gell? Du bist so der Chefmoderator, stimmt. Jetzt muss ich schon wieder antworten.
Jetzt musst du wieder antworten, richtig. Darf ich loslegen? Es sind aber nicht nur Fußballer. Der 5. Name ist aber sehr mit Fußball verbunden, ist aber definitiv kein guter Fußballer.
Okay, alles klar.
Darum fange ich mal mit einem guten Fußballer an.
Mhm.
Und sage dir den ersten Namen: Toni Kroos.
Ja, Toni Kroos ist ein Spieler, den ich nur gut mit verbinde. Sehr wichtiger Spieler für die Struktur eines Spiels oder einer Mannschaft. Ja, er ist in Bayern vertrieben worden, sie haben zu wenig wertgeschätzt. Dann ist er einfach nach Madrid gegangen, zu Real Madrid, und dort eine feste Größe geworden. Eigentlich der Denker und Lenker vom Spiel. Ich höre ihn ja jetzt mittlerweile noch wöchentlich in seinem eigenen Fußball-Podcast. Er hat so ein bisschen dominante Rolle übernommen seit der Rücktritt. Genommen hat, wie heißt der Podcast nochmal?
Einfach mal lupen.
Einfach mal lupen, genau. Und ja, ich habe aber nie einen Kult gemacht um den Toni Kroos. Ich finde, der hat er immer auch sehr, schön bescheiden oder irgendwie furchtbar normal gefunden. Und das hat mir eigentlich immer gefallen, oder? Also der ist ja einer, der nicht groß Show gemacht hat und er ist ja überall respektiert und anerkannt gewesen nachher, oder? Also, ja. Wahnsinnsspieler.
Finde ich gut, wie du das ausgeführt hast. Bin ich voll bei dir.
Ja.
Zweiter Name. Ich bin sicher, ich überrasche dich jetzt ein bisschen. Heinz Hermann.
Oh, Heinz Hermann überrascht mich überhaupt nicht, weil der Heinz Hermann ist einer von den Spielern, den ich als Kind dafür geschwärmt habe.
Habe ich auch nicht gewusst.
weil er quasi den offensiven Mittelfeldspieler verkörpert hat, wo ich ja selber nicht war, aber ich habe das einfach immer geil gefunden, wie er den Drive, den er drin hat im Mittelfeld, er war ein Achter, wenn es mir recht ist.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, er hat es Achter gehabt.
Ja, nicht wegen der Nummern, aber von der Rolle her, er war so ein typischer Achter gewesen und er hat ja so viel Goal geschossen, er war so wichtig gewesen für die Schweizer Nationalmannschaft, für GC. Später hat er bei Xamax gespielt. Ist ja nachher auch noch Trainer gewesen selber. Und ja, Wahnsinnsspieler. Also der ist ja Rekordnationalspieler gewesen von der Schweizer Nazi sehr, sehr lang. Bis er abgelöst worden ist vom, sag's mir.
Vom Granit Xhaka.
Ja, genau, vom Granit Xhaka. Hätte auch der kleine Kraftwürfel können sein, oder? Der Sherdan hätte das auch können werden. Aber der Sherdan ist ja ein paar Mal verletzt gewesen oder keine Ahnung, oder ist nicht aufgeboten worden, irgendetwas. Hat es nochmal eine Phase gegeben, wo er vom Granit Xhaka quasi so ein bisschen überholt und abgehängt worden ist mit den Einsätzen, oder?
Ja.
Aber er, ihm hätte ich auch gehört, dass er Rekordnationalspieler wird und er ist, glaube ich, mittlerweile jetzt auch mehr, hat mehr Spiel als der Heinz Herrmann, wenn es mir recht ist.
Okay.
Aber ich muss nachschauen. Können wir enttäuschen.
Next name, Alessandro Del Piero.
Alessandro Del Piero, eine Juve-Legende. Hm?
Yes.
Ich weiß nicht, was ich zu ihm soll sagen. Ich habe ihn immer, er ist natürlich so ein Spitzbübli gewesen, so ein Filou und auch beliebt bei den Fans. Ich habe ihn nicht so in den Himmel aufgejubelt. Ich habe ihn ab und zu nicht so toll gefunden, ehrlich gesagt. Er war overrated gewesen, Alessandro Del Piero. Andere sagen, würden sagen, wenn ich das sage, das stimmt doch gar nicht, du hast keine Ahnung, oder? Aber wir haben ja über einen anderen geredet, oder? Wo der Penalty verschossen hat, da im WM-Final 1994. Du weißt, wer ich meine.
Ja, der mit dem Zöpfli.
Der Baccio hat mir immer besser gefallen als der Del Piero.
Ja.
Ich kann dir nicht sagen, warum.
Ja, ja. Aber sie sind schwer vergleichbar, obwohl sie in die ähnliche Position gespielt haben.
Oder ja, haben sie, ja.
Position. Beide Zehner, aber gleich, du hast recht, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Was ich vom Del Piero, nebst der Karriere, die sicher toll war, eben darum habe ich vielleicht ein paar Wörter noch auf Englisch geredet, weil er kann total gut Englisch. Er hat ja jetzt einen Job da beim englischen Fernsehen, wo er total geile Falle macht mit seinen Gags, mit dem Michael Richards und mit dem Thierry Henry, wie die sich die ganze Zeit ein bisschen abhöbeln und wirklich einen coolen Spruch nach dem anderen bringen, da merkst du richtig, wie die drei miteinander gut funktionieren. Und die haben auch noch ein Restaurant in Los Angeles, also er ist viel in Amerika und von dem her, darum redet er auch so gut Englisch, also wirklich gut Englisch. Für einen Italiener sowieso bemerkenswert.
Mhm.
Dann der nächste Name, auch jemand, der gut Englisch redet, ist der Alan Shearer.
Alan Shearer habe ich immer verehrt. Er ist für mich einfach so der Inbegriff von einem dynamischen Neuner. Er hat ja unendlich viel Goal geschossen, oder? Das ist ja der Wahnsinn, oder? Also,
der Rekordhalter bis heute noch von der Premier League.
Ja, eben, genau. Also unglaublich, oder? Viel Goal geschossen, das ist ja der Hammer. Er hat bei Newcastle hat er, glaube ich, immer treu gehalten, oder? Die ist, glaube ich, nie dort weg, oder?
Sag das jetzt dann gerade. Ich habe das Gefühl schon, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo.
Also in jungen Jahren vielleicht, aber nachher, als er älter war, war er doch immer bei Newcastle, oder?
Mach doch ein bisschen Musik, während dem, dass ich nachschaue, wenn du schon so. Ja, genau, Southampton ist er gewesen. Nein, vorher war er noch Blackburn Rovers gewesen. ist ja, glaube
aber nachher ist er einfach gnadenlos in Newcastle gewesen, ja, oder?
10 Jahre in Newcastle, nachher ist
er nie und er kommt, er kommt ja auch aus Newcastle, oder? Er kommt ja dort
ja,
her.
Also er ist jetzt immer
er hat wahrscheinlich dort weg, oder? Weil er wahrscheinlich dann seinen Durchbruch nicht geschafft hat oder keinen Platz für ihn, oder? Dann ist er weg, oder? Und dann ist er aber zurückgekommen, und zwar hast du gesehen, dass der bei Blackburn in 138 Spielen 112 Goal geschossen hat? Das ist einfach gigantisch. Und dann, wo er bei Newcastle war, hat er in 303 Spielen 148 Goal geschossen. Wie krank ist das?
Weißt du jetzt alle auswendig, oder wie?
Nein, ich habe natürlich Wikipedia, oder? Ich bin ja nicht blöd, oder?
Okay, sind wir auf der gleichen Seite. Deshalb. Spannend ist auch sein Ort, wo er geboren ist. Newcastle, Upon Tyne, Tyne and Wear ist sein Geburtsort.
Ja, ja, eben, aber das ist ja, er ist quasi ein Heimkehrer und hat ja, dann quasi bei seinem, in seinem Dream Theater dort in dem berühmten Stadion, du weißt es, oder? Wie heißt es? Jetzt bin ich gespannt, ob du es weißt.
Das von Newcastle?
Ja. Das musst du wissen.
Eigentlich wüsste ich es, aber es kann jetzt nicht präsent. Und wenn du mir sagst, dann kommt es. Nein, sagst du.
St. James's Park.
Ja, eben genau, ich habe es gewusst.
St. Also James's Park.
Ja.
Genau.
Absolutes Fußballfachwissen von dir.
Ja, aber es gibt ja so Stadien, oder Ellen Road, du weißt auch, was.
Ja, Ellen Road passiert. Wissen wir. Ja, aber St. James Park ist klar, ja, ja. St. Genau. Mary's ist Southampton als Beispiel. Genau.
Aber das ist ja mehr dein Steckerpferd in Southampton, oder?
Ja, habe ich seitlang ein bisschen verfolgt, ja. Wo da der Italiener gespielt hat, der Graziano Pelle. mit dem Pelle von Brasilien. So, fünfte und letzte Name.
Gut.
Wie versprochen, kein Fußballer. Angelo Canepa.
Angelo Canepa, ein fußballverrückter Vereinspräsident, kommt aus Rüti, aus dem Zürich Oberland, nicht weit von deinem Wohnort. Ja, ich finde ihn sehr positive Gestalt. Er hat zum Glück eine reiche Frauenmanagerin, oder, wo, ihm, wo auch noch Geld mitgebracht hat und sich beteiligt hat am FC Zürich. Somit hat er sich ein paar Wünsche können erfüllen, glaube ich, mit der Finanzpower dann miteinander, mit seiner Frau. Und ich kann nichts Negatives über ihn sagen, ich finde ihn super. Er ist aber Alleinherrscher quasi da beim FC Zürich und ich weiß nicht, ob er das noch lange machen will. Ich habe das Gefühl schon, ich glaube, das braucht er für sein Ego. Und es könnte sein, dass er auf die falschen Einflüster lässt. Das, was er früher wahrscheinlich besser angekriegt hat, kriegt er jetzt weniger gut an. Vielleicht ist er langsam alterssenil.
Ja, also ich kann nur sagen, ich bin vor einem Jahr in Lugano Zürich schauen. Und von diesen 11, die damals gespielt haben, ist jetzt sicher noch der Goalie Janik Brecher dabei, aber dann hört es schon ziemlich bald mal auf. Du musst dir das mal vorstellen. Innerhalb von einem Jahr die ganze Stammelf eigentlich ausgewechselt. Eben Marquesano ist ja gerade jetzt am Wochenende wieder mit Yverdon zurückgekehrt. Also von dem her schon noch krass, was dort gegangen ist im letzten Jahr, ja.
Aber sie sind ja vorher nicht unerfolgreich gewesen, also es ist so.
Eben, das kommt, das genau. Sie haben eigentlich eine Mannschaft angefangen umkrempeln, wo, ich sage jetzt mal, in der Vorsaison, in der Vorvorsaison ja Meister gewesen ist. Sehr speziell. Da können wir sonst vielleicht mal in den nächsten Wochen mal ein bisschen so einen Fokus FC Zürich machen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall und wir tun uns auch irgendwie einschleichen dort, um ein bisschen Insiderwissen irgendwie rauszuziehen. Wir tun uns mal gehen mal ins Trainingsgelände dort. Aufs Trainingsgelände und.
Brunau. Können wir von der Brunau?
Nein, sind nicht Brunau. Nein, in welchem Jahrhundert lebst du oder in welchem Jahrzehnt?
Aber 1830 sind es doch in Brunau gewesen, nicht?
Du, Nicola, die sind am nordöstlichen Stadtrand auf dem Heere Schürli sind die.
Schwamendingen.
In Schwamendingen, genau. Dort haben sie ja dank der Stadt Zürich dürfen ihr Home of Football, keine Ahnung, wie sie es nennen, Home of FC Zürich bauen. Das heisst, sie haben dort eine Fläche bekommen, neben dem Fußball, neben der städtischen Anlage, wo sie jetzt quasi alles untergebracht haben, wo sie für die optimale medizinische und physiotherapeutische Betreuung von ihren Fans brauchen, inklusive Meetingräume und natürlich ein Büro für den Präsident und seine Frau und für den Sportchef. Haben sie gebraucht, oder? Also damit,
unbedingt, damit man die grossen Pläne kann machen. Die grossen Umstrukturierungspläne.
Genau, und die
Büro.
Genau, richtig. Mit Aussicht auf den Fußballplatz natürlich.
Interessant, ja, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen entgangen. Ich bin immer noch in Braunau. Okay.
Ja, das war ja ein Provisorium dort über Jahrzehnte, oder? Das haben sie ja mal bekommen. Also die Stadt Zürich hat ihnen das quasi zuteil. Plus die Saalsporthalle haben sie dann gehabt mit ihren Krafträumen und so. Das haben sie dann genutzt mit Handballmannschaften, glaube ich. Also sie haben so eine Kombi-Geschichte gemacht, also quasi so ein bisschen mehr Zustände von Heidenheim haben sie gehabt oder anderen Traditionsvereinen, SV Darmstadt in Deutschland. Und nicht wirklich das, wo GC oder Bayern München oder FC Arsenal oder Ajax Amsterdam haben, nämlich ein Trainingsgelände, das eigentliches.
Alles klar.
Und Grasshoppers habe ich jetzt natürlich auch noch müssen, so mit einflechten, logischerweise.
Plus noch betonen noch.
Ja, ich habe es extra noch betont, ja.
Du los, bevor du jetzt anfängst von den Grasshopper erzählen,
müssen wir
vorschlagen, dass wir zu unserem zweitletzten Punkt kommen.
Ach, du willst noch weitermachen? Ich habe gedacht, du hast keine Power mehr.
Da, ich bin voll dabei. Lass mal, wir haben noch zwei Wetten aufzulösen. Und zwar ist das einmal das Mailänder Derby, das wir letztes Mal nicht erwähnt haben. Dass das ja 1-1 ausgegangen ist und darum hat niemand die Wette gewonnen. Und genauso ist auch letzte Woche Leverkusen-Bayern 0-0 ausgegangen. Und hat also wieder niemand gewonnen. Das heisst, es bleibt 2-0 für mich.
Ja, oder plus 20 Franken für dich. Ja.
Du denkst in Franken, ich denke in Punkt. Genau. Wie immer. Egal. Jetzt habe ich ja dir, dass ich dir das Spiel von dieser Woche präsentieren darf, wo du darfst zuerst aussuchen und ich nachher die Gegenposition einnehmen. Und ein Spiel, wo
also ich darf zuerst wetten, das ist das, was wir wissen.
Und es ist ein Spiel, das wir schon erwähnt haben, das mache ich ja gerne so. Und zwar ist das Spiel vom Sonntag, 18 Uhr, Samstag, 18 Uhr. Das Spiel findet in Neapel statt, also Napoli gegen Inter.
Ich sage Inter gewinnt.
Ich sage Napoli gewinnt.
Ja, du musst ja.
Stimmt.
Ich sage deine Meinung, oder ist es jetzt einfach nur Gegenposition?
Ja, ist auch meine Meinung. Passt so. Passt für mich so.
Was machen wir, wenn es unentschieden ausgeht?
Dann bleibt es 2-0. Dann bleibt es 2-0. Aber...
Gut.
Und letzte Rubrik, dann habe ich gedacht, eben, das tun wir als Abschluss von der heutigen 10. Jubiläumsfolge aufhalten. Und zwar gebe ich dir die Möglichkeit, so wie ich letzte Woche gemacht habe, ein bisschen von einem nostalgischen Moment, den du im Fußball erlebt hast, zu erzählen. Und würde dann gerade die Sendung so quasi gerne beenden.
Ein nostalgischer Moment, den ich noch in Erinnerung habe.
Ja.
Uiuiui. Nostalgischer Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Da gibt es natürlich viele, und nicht, dass ich will mich nicht wiederholen natürlich. Ich denke so an meine Lieblingsmannschaften und. Ich glaube, das Spiel, wo ich am meisten Freude hatte, war ein Cup-Spiel. Ein Cup-Spiel von GC gegen den FC Zürich. Das haben wir hier an dieser Stelle noch nie besprochen. Vielleicht erinnerst du dich, es ist ein paar
Jahre. Frag mich das Resultat und ich sage das Resultat.
Ja, wie ist es ausgegangen?
6-5 für GC.
Genau. Bist du dort vor Ort gewesen damals?
Nein, aber ich kann dir sagen, das muss 2003 gewesen sein.
Es ist am 3.3.2004
gewesen, okay, Frühling. 2004, ja.
Und zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe das im Fernsehen geschaut, weil es im Fernsehen übertragen worden ist. Das war wirklich, ich würde sagen, ein der ersten Spiel gewesen. Ich wollte da noch in Verbindung bringen, andere Spiele. Ich habe in den 90er Jahren, muss das gewesen sein, auch noch, oder Ende der 80er Jahre, habe ich noch Spiele gesehen im Europacup mit deutscher Beteiligung, mit haushöhen Sieg. Wie zum Beispiel Werder Bremen und der SC Karlsruhe, die gigantische Spiele abgeliefert haben im Europacup.
Karlsruhe 7-0 gegen Valencia, ich glaube 5-0.
Irgend so etwas, ja, genau. Und was speziell war an dem Spiel, Spiel dort, ist wirklich der Schluss, die letzten 6 Minuten, 7 Minuten. Das war wirklich ganz am Schluss gewesen, wie einfach der FC Zürich bei dem Spiel, dem Cup-Spiel, oder gehen wir zu dem zurück, einfach wie Kontrolle verloren hat. Und zwar, wie soll ich sagen, es war Leidenschaft gewesen, keine Ahnung, und das hat mir einfach imponiert, oder? Wie GC mit einem Goal ums andere irgendwie noch gickeriger, noch heißer drauf geworden ist, das komplett aufzuholen. Das habe ich selten erlebt auf die Art und Weise. Oder? Sie sind 2-5 hinten in der 63. Minute. Mhm. 2-5. Also sie sind eigentlich das ganze Spiel sind sie hinten. Und dann haben sie innerhalb von der letzten, ja gut, das ist eine Nachspielzeit, dann nach 12 Minuten haben sie das Ding gedreht, oder? 83., 89., 90., 95. Und der Star vom Spiel ist der Eduardo gewesen, ein Brasilianer, mhm, wo eigentlich sonst nicht so viel Goal gemacht hat, oder? Also so ein bisschen als Chancentod gegolten hat, und der macht 3 Kiste in dem Spiel.
Krass.
Und in der 83., 89. Minute macht er eben die beiden Goal, das Anschlussgoal zum 4-5 in der 89. Und der Petric hat auch schon das Goal gemacht und macht dann das 5-5 und irgendwie die Energie, die dort irgendwie verströmt ist, oder? Das ganze Stadion ist eigentlich stimmungstechnisch voll explodiert, oder? Und der Nunez, glaube ich, in der letzten Saison bei GC, oder? Sie haben das Jahr vorher haben sie ja den Meistertitel gefeiert. Mit dem Ziegler, der ja immer noch aktiv ist beim FC Sion. Der Ziegler war dort ein junger Spieler gewesen und war bei GC gewesen damals. Und der Lichtsteiner war doch auch noch bei GC gewesen, habe ich gemeint. Ja. Das sind so viele Erinnerungen, oder? Also, es war einfach ganz eine andere Zeit gewesen und die ist vorbei, oder? Ja, also ich glaube, ich bin so etwas von mega stolz gewesen, GC-Fans sie nach dem Spiel. Also, weil die haben es einfach voll gerissen, oder? Es war verdammt krass gewesen. Ja.
Schöner Moment für dich gewesen, ja. Schön.
Ja, und der Wuschü war auch noch der gewesen, der Speicher war auch noch
der Speicher.
Und der Cabanas und der Bohrer im Goal, ja.
Fabrice Bohrer.
Unglaubliches Team. Also, das glaubst du gar nicht mehr. Also, Ararace ist noch der Exi, genau, der fällt mir auch noch ein.
Das Krasse ist, Linus, das ist schon 21 Jahre her. Musst du dir das mal vorstellen? 21 Jahre. Mir kommt es auch vor, als wäre es noch nicht so lange her. Aber das ist 21 Jahre her.
Ja.
Ich kann mich an das Spiel erinnern. Ja, ich habe es auch im Fernsehen verfolgt. Schöner Moment, schöner Abschluss.
Ja.
Linus, danke für die schöne Geschichte und möchte dir gerne die Gelegenheit geben, unsere heutige Sendung zu beenden mit deinen heiligen Worten.
So heilig sind sie nicht. Also wir haben es wieder geschafft, eine längere Folge zu machen, ohne dass wir es haben wollen. Aber uns haben einfach Themen so richtig vorantrieben und mir macht es immer Spass.
Spontan, wie
mir nicht. Mir macht es immer Spass, dann auch noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen oder ein bisschen noch etwas zusätzlich dazu zu sagen. Und ich wünsche mir mal wieder eine kürzere Folge, Nicola.
Mal schauen.
Also ich sage es jetzt einfach. Also nein, das ist jetzt nicht böse gemeint, gell? Das ist einfach.
Naja. Kann nichts versprechen. Aber in dem Sinn wünsche ich dir und unseren Hörern ganz eine gute Woche. Bis bald.
Ja, das wünsche ich euch auch. Einen schönen zusammen. Bis zum nächsten Mal.